Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 24a bis 24c. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Beschäftigungssicherung infolge der COVID-19-Pandemie sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Neben der Sonderregelung für Kurzarbeit auch Sonderregelung für Arbeitslosengeld I verlängern und ein Weiterbildungsgeld einführen und Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Finanzierung des Kurzarbeitergelds durch Kürzung des deutschen Anteils am EU-Haushalt. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Wenn Sie bitte die Plätze wieder einnehmen und soweit Sie nicht an der Debatte teilnehmen wollen, den Plenarsaal verlassen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Hubertus Heil.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Die Corona-Pandemie ist die größte Herausforderung unserer Generation, und sie ist in allererster Linie eine Gesundheitskrise. Ich wende mich deshalb an dieser Stelle auch im Namen der Bundesregierung noch einmal an alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Wir haben Maßnahmen ergriffen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Wir haben unser Gesundheitssystem ertüchtigt. Aber alle Maßnahmen des Staates werden nicht ausreichen, wenn in dieser Zeit, und das sage ich angesichts auch steigender Infektionszahlen vom heutigen Tag, nicht alle Bürgerinnen und Bürger ihr Möglichstes tun, um mitzuhelfen, die Gesundheit ihrer Mitmenschen und ihre eigene Gesundheit zu schützen. Und dazu gehört es, sich an die bekannten Regeln zu halten, aber eben auch, wo immer es verantwortbar und möglich ist, soziale Kontakte zu unterbrechen. Wir müssen und wir werden, meine Damen und Herren, alles tun, was staatlich möglich ist, um dieses Land in schwierigen Zeiten durch diese Gesundheitskrise zu führen. Ich weiß aber gleichzeitig, und das sage ich auch an die Adresse der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, dass viele Menschen angesichts der Tatsache, dass die Corona-Krise nicht nur eine Gesundheitskrise ist, sondern infolge eine Weltwirtschaftskrise da ist, sich wirtschaftlich und sozial Sorgen machen. Und ich will Ihnen deshalb versichern, dass die Bundesregierung, dass auch dieser Deutsche Bundestag alles, was in unseren Möglichkeiten steht, tut, um neben den Ängsten, die Menschen um ihre Gesundheit und die ihre Angehörigen hat, ihnen Sorgen um die wirtschaftlichen und sozialen Nöte von den Schultern zu nehmen. Das, was wir machen, meine Damen und Herren, ist genau das. Unsere soziale Marktwirtschaft und unser Sozialstaat mit seinen starken Ressourcen sind, wie in keinem anderen Land der Welt, ein starkes Schutzschild für die Menschen, und darauf ist in der Krise Verlass. Und, meine Damen und Herren, auch darüber hinaus. Ich war kürzlich zu Gast, digital, auf einer Konferenz einer amerikanischen Universität. Und da machten in den USA inzwischen ein deutscher Begriff Karriere, wie früher der schöne Begriff Kindergarten, ein Lehnwort im Amerikanischen geworden ist, ist The Kurzarbeitergeld inzwischen auch im amerikanischen Diskurs angekommen. Ein sperriges Wort, zugegebenermaßen. Aber ein wirksames Konzept. Meine Damen und Herren, mit den Instrumenten und Mitteln der Kurzarbeit ist es infolge der Krise am Arbeitsmarkt gelungen, die Folgen dieser tiefsten Wirtschaftskrise unserer Generation am Arbeitsmarkt unter Kontrolle zu bringen. Die Arbeitslosenquote, ja, liegt auch in Deutschland bei 6%. Sie ist damit um 1,2% mehr im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Aber wir wissen, dass wir, wie wenige Staaten auf der Welt, auch mit den Instrumenten der Kurzarbeit vor allen Dingen eins getan haben, nämlich Arbeitsplätze in der Krise zu sichern. Ich sage an dieser Stelle sehr deutlich, die Kurzarbeit ist im Moment unsere stabilste Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal. Während der ersten Welle im April waren ca. 6 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland in Kurzarbeit. Das entspricht sage und schreibe 18% der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Deutschland. Nach aktuellen Zahlen, die letzt abgerechneten sind aus dem August, waren immerhin noch 2,6 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Aber wir haben in den letzten Tagen zu registrieren, dass die Anzeigen in dieser Herbst- und Winterzeit in der Pandemie wieder steigen. Ich bin deshalb froh und dankbar, dass wir heute mit dem Beschäftigungssicherungsgesetz weitere pandemiebedingte Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld bis Ende des Jahres 2021 rechtzeitig verlängern und weitere Anreize für Qualifizierung während der Kurzarbeit schaffen. Die Krise ist noch nicht vorbei. Und deshalb ist es gut und richtig, und meine Bitte an Sie als Parlamentarier ist das heute auch zu beschließen, dass wir diese wichtige Brücke der Kurzarbeit in das Jahr 2021 verlängern. Ich sage an dieser Stelle auch sehr deutlich, keine Frage, die Kurzarbeit ist sehr, sehr teuer. Wir haben alleine in diesem Jahr ungefähr schon 18 Milliarden Euro eingesetzt für das Instrument der Kurzarbeit. Aber die Gewöhnung an Massenarbeitslosigkeit wäre finanziell und sozial für dieses Land ungemein teurer. Es ist gut investiertes Geld in diesem Land. Und es hilft auch zur Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Es ist nicht nur gut für die Beschäftigten und für die Unternehmen, sondern es ist gut für unsere gesamte Volkswirtschaft, dass wir dieses Instrument haben. Und es ist auch gut für die Unternehmen in diesem Land, meine Damen und Herren. Denn wir werden diese Krise überwinden. Und dann ist es gut, dass die Wirtschaft mit guten Fachkräften auch wieder durchstarten kann. Deshalb geht an dieser Stelle mein Appell auch an die Unternehmen in Deutschland. Nutzen Sie, wenn es notwendig ist, dieses Instrument. Es ist besser, Arbeit zu finanzieren als Arbeitslosigkeit. Sie werden die Fachkräfte in Ihren Branchen nach der Krise brauchen. Deshalb ist das Gebot der Stunde für die Unternehmerinnen und Unternehmer, für die Unternehmen in Deutschland, in diesen schwierigen Zeiten alles zu tun, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden gegenüber ihren Beschäftigten, aber auch im Interesse unternehmerischer Vernunft besser die Leute jetzt an Bord halten, als sie massenhaft zu entlassen. Wir helfen Ihnen als Staat, aber nutzen Sie das Instrument auch, meine Damen und Herren. Und mein Appell an die Unternehmen in diesem Land ist auch, da wo wir erleben, dass diese Corona-Pandemie den Strukturwandel von Wirtschaft und Arbeitswelt beschleunigt, wo immer es möglich ist, Kurzarbeit mit Qualifizierung zu verbinden. Wir setzen dafür Anreize. Wir haben weitere Instrumente in dem Arbeit von morgen Gesetz geschaffen, um vor allen Dingen kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber auch großen zu helfen, dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten von heute die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Was ich nicht erleben will, ist, dass nach der Krise nach Massenentlassungen dann über Fachkräftemangel gejammert wird. Und deshalb ist es notwendig, jetzt auszubilden, trotz und gerade in dieser Krise. Aber es ist auch notwendig, wo immer es geht, weiterzubilden, damit wir die Fachkräfte von morgen auch zur Verfügung haben. Wir haben doch in den 20er Jahren einen großen demografischen Wandel am Arbeitsmarkt. Wir haben den digitalen Wandel. Wir haben den ökologischen Wandel unserer Industriegesellschaft vor der Brust. Das in kürzerer Zeit. Und deshalb ist es richtig, jetzt Kurzarbeit mit Weiterbildung zu verbinden. Meine Damen und Herren, abschließend. Ich habe mich an die Bevölkerung gewandt, an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, an die Unternehmen. Ich möchte mich einmal zum Schluss auch an die Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter wenden. Das, meine Damen und Herren, sind Menschen, die Unglaubliches leisten, und zwar seit längerer Zeit, und die weiter gefordert sind. Im Namen der Bundesregierung und ich denke auch im Namen der meisten Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus möchte ich mich ganz, ganz herzlich für die bedanken, die jetzt den Unternehmen und den Beschäftigten in den Jobcentern und bei der Bundesagentur helfen. Das sind Leute, die wirklich Großes leisten und die zeigen, dass in diesem Land die Menschen sich in schwierigen Zeiten auf unseren Sozialstaat, in unserer Demokratie verlassen können. Ganz herzlichen Dank.
Nächster Redner ist der Kollege Martin Ziechert, AfD.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Warum sprechen wir heute über Kurzarbeitergeld und Weiterbildungsmaßnahmen? Ganz einfach, weil die Regierungen von Bund und Ländern mit ihrer Politik dafür gesorgt haben, dass Millionen Arbeitnehmer in Deutschland momentan ohne Arbeit sind. Friedrich Merz hatte recht, als er sagte, man kann die Menschen nicht dauerhaft verbieten, zu arbeiten und sie stattdessen durch den Staat finanzieren. Wir verschulden uns massiv und wir werden diese Schulden nie zurückzahlen können, weil die Basis unseres Wohlstands durch die aktuelle Politik erodiert. Durch den Lockdown liegen ganze Wirtschaftsbereiche wie Gastronomie, Hotellerie, Tourismus oder das Veranstaltungsgewerbe komplett lahm. Heute soll nun die Verlängerung des Kurzarbeitergelds bis Ende nächsten Jahres beschlossen werden. Das ist ein fatales Signal, denn es bedeutet, dass Sie davon ausgehen, dass Lockdown und wirtschaftliche Beschränkungen bis Ende nächsten Jahres andauern werden. Wenn das antritt, bedeutet es die Insolvenz für unzählige Unternehmen und damit die Arbeitslosigkeit für Millionen Mitbürger. Ginge es um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands, darum den Menschen Vertrauen zu geben, würde man nicht das Signal setzen, dass Kurzarbeitergeld bis Ende nächsten Jahres benötigt wird. Sie machen das, weil Sie jede Debatte über die massiven Schäden, die Sie mit dem Lockdown verursachen, vor der Bundestagswahl im nächsten Herbst vermeiden wollen. Parteipolitisch kann ich Ihre Motive nachvollziehen. Gesellschaftspolitisch und verantwortungsethisch hingegen ist es ein Offenbarungseid. Weiterbildung ist gut, Menschen mit Kurzarbeitergeld über eine Krise zu helfen, ist ebenfalls gut, aber beides kann keine Arbeit ersetzen, schon gar nicht dauerhaft. Denn eine dauerhafte Krise zerstört selbst die stärkste Volkswirtschaft. Warum überhaupt haben wir diese Krise? Wenn Sie doch eine Frage haben, Herr Kollege, stellen Sie sie doch einfach als Zwischenfrage, dann können wir gerne darüber diskutieren. Also warum haben wir diese Krise? Wegen den Intensivbetten? Wohl tendenziell eher nicht. Denn die Zahl der belegten Intensivbetten war in Deutschland am höchsten am 17. September, also zu einer Zeit, als Corona kaum eine Rolle spielte. Wenn es nicht die Intensivbetten sind, ist es dann vielleicht der Bevölkerungsschutz. Schauen wir uns doch dazu mal die ergriffenen Maßnahmen und deren Verhältnismäßigkeit an. Laut dem epidemiologischen Bulletin des Robert-Koch-Instituts fanden vor dem aktuellen Lockdown in Schulen, Hotels und Gaststätten zusammen gerade mal 2% aller Neuinfektionen statt. Mehr als das Vierfache hingegen, nämlich 8,2% aller Neuinfektionen hingegen, gab es in Asylbewerberunterkünften. Dass man massivste Maßnahmen bei Schulen, Gaststätten und Hotels verhängt, während man keine für Asylbewerberunterkünfte ergreift, beweist, dass es nicht um die Eindämmung von Infektionen geht. Stünde die Gesundheit der Bevölkerung im Vordergrund, käme man auch nicht auf die Idee, im November bei kalten Temperaturen gegen friedliche Demonstranten Wasserwerfer einzusetzen, und man würde Schüler auch nicht zwingen, mitten im Winter ständig im Luftzug zu sitzen, wo sie sich alle möglichen Krankheiten holen. Vor allem, weil die Statistiken beweisen, dass es in der Altersgruppe von Schülern, Eltern und Lehrern keine erhöhte Sterblichkeit gibt. In der Altersgruppe von 0 bis 59 Jahren werden wohl weit mehr Menschen an Einsamkeit, an verschobenen Untersuchungen und Operationen und an Armut durch im Lockdown vernichtete Existenzen sterben. All diese Toten haben Sie mit Ihrer Politik zu verantworten. Es geht Ihnen nämlich gar nicht um den Schutz der Bevölkerung, sondern darum, die Menschen in eine Hysterie zu stürzen, mit der Sie Ihre Ideologie leichter durchsetzen können. Sie wollen Corona nutzen, um die Gesellschaft und Wirtschaft zu transformieren und Ihre Macht zu festigen, indem Sie immer mehr Geld an die EU geben und immer mehr Macht an die EU transferieren, entmachten Sie die deutschen Bürger, die gar keine direkte Kontrolle mehr ausüben können. Deswegen haben wir als AfD beantragt, statt der jährlichen Erhöhung der Mittel an die EU das Geld lieber für die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes einzusetzen. In solch einer elementaren Wirtschaftskrise darf man nicht weiter Milliarden ausgeben, damit in Italien oder Spanien Steuersenkungen ermöglicht werden, sondern das Geld muss eingesetzt werden, um die heimische Wirtschaft zu erhalten. Das Herz unserer Deutschen, ja, das Herz der gesamten europäischen Wirtschaft ist die deutsche Industrie. Aber dieses Herz ist schwer krank. Die Krankheit, die es befallen hat, ist die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung und der Europäischen Union. In Deutschland ist die Industrieproduktion in diesem Jahr weit stärker eingebrochen als in allen anderen europäischen Ländern. Es ist für die Zukunft Deutschlands eine Katastrophe, dass die industrielle Basis durch massive staatliche Eingriffe in der Vergangenheit bereits stark geschwächt wurde. Dass man sie jetzt noch massiver angreift als je zuvor, anstatt sie endlich zu schützen, ist verantwortungslos. Denn ohne die industrielle Basis gibt es keinen Wohlstand, und ohne Wohlstand gibt es keine Möglichkeit, all jene, die als Rentner, Pensionäre oder Arbeitslose vom Sozialsystem leben, künftig zu finanzieren. Eine vernünftige Regierung versucht daher gerade in Krisenzeiten das Herz der Wirtschaft, nämlich die Industrie, zu schützen. Hierzulande passiert momentan aber genau das Gegenteil. Mit der Euro-7-Norm zerstört die EU die deutsche Automobilproduktion. Wenn in Europa ab 2025 keine Verbrennungsmotoren mehr gebaut werden können, betrifft das in Deutschland Millionen Arbeitsplätze. Es sind nicht nur die Arbeitsplätze bei VW, Audi, BMW oder Daimler, sondern auch die ganzen Jobs bei den Zulieferern und auch beim Bäcker oder Metzger in Zuffenhausen oder Ingolstadt. Dass der Arbeitsminister auf meine Frage vorgestern, ob die Bundesregierung sich gegen diese EU-Norm stellen und für den Erhalt der Arbeitsplätze einsetzen wird, nur einfiel, dass man Umwelt und Arbeit nicht gegeneinander ausspielen, sondern eine Transformation möchte, das sagt leider alles aus. Denn es bedeutet nichts anderes, wie dass der Verbrennungsmotor weg kann und die Millionen Arbeitsplätze, die daran hängen, auch. Hauptsache, man setzt die eigene Ideologie durch. Was Euro 7 bedeutet, und da sind wir genau beim Thema Beschäftigungssicherung, was Euro 7 bedeutet, sieht man jetzt schon. So hat es BMW vorgestern verkündet, dass man die Motorenproduktion in Deutschland bis 2024 beenden wird und stattdessen die großen Motoren wo baut? In Großbritannien. Für die Briten lohnt sich der Brexit. Für die Deutschen hingegen ist diese Politik eine absolute Katastrophe. Wir von der AfD, wir werden diese Politik nicht mitmachen, denn sie widerspricht elementar unserem Auftrag als Volksvertreter, uns für Freiheit, Demokratie, Wohlstand, Zukunft und ein lebenswertes Leben unserer Mitbürger einzusetzen. Vielen Dank.
Peter Weiß, CDU-CSU, hat als nächster Redner das Wort.
Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Eine falsche Analyse führt immer auch zu einer falschen Politik. Und deshalb kurz einleitend folgende Bemerkung. Nicht die Politik. Das Virus ist die Ursache für die Krise, in der wir uns befinden. Und friedliche Demonstranten, ja, die braucht es in einer lebendigen Demokratie. Friedliche Demonstranten halten sich aber an die Auflagen. Zum Beispiel Mund-Nasen-Schutz zu tragen oder Abstandsregeln einzuhalten. Was wir am Mittwoch erlebt haben, war die bewusste Verletzung der Regeln für eine friedliche Demonstration. Das macht uns besorgt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach einem tiefen Einschnitt in das Wirtschaftsleben durch die Corona-Pandemie haben wir im dritten Quartal dieses Jahres eine deutliche Erholung auch der Industrieproduktion erlebt, einen deutlichen Rückgang der Kurzarbeit auf knapp 2 Millionen nach einem Höchststand von 6,7 Millionen. Und die Inanspruchnahme der Kurzarbeit, wenn Kurzarbeit angewendet wird, liegt gerade noch bei 36%. Wir sind auf einem guten Weg. Aber wir merken natürlich auch jetzt, dass die steigenden Infektionszahlen und die daraus notwendig gewordenen Maßnahmen diesen guten Weg wieder stoppen können. Und deswegen hat der Bundesarbeitsminister, wie ich finde, zu Recht in seiner Rede betont, unser Appell an alle Bürgerinnen und Bürger muss sein, bitte gefährdet durch euer eigenes Handeln nicht den bemerkenswerten Wiederaufschwung, den wir in den letzten Monaten erlebt haben, sondern helft bitte mit, dass wir gut durch diesen Winter kommen und wir den wirtschaftlichen Erfolg, den wir uns alle gönnen, nicht zerstören. Und unsere Zusage, die wir heute mit dem Beschäftigungssicherungsgesetz einlösen, ist die, wir lassen die Betriebe, wir lassen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht allein. Ja, wir sind uns bewusst, auch im kommenden Jahr wird es in einzelnen Branchen, in einzelnen Betrieben noch einmal notwendig sein, Kurzarbeit zu nutzen. Und deshalb ist es ein Punkt der Verlässlichkeit, auch der Solidarität, dass wir heute als Bundestag sagen, wir halten die Regeln für die Kurzarbeit bis 2021 in dem bisherigen Maße aufwärts. Wer sie braucht, kann sie nutzen. Wer sie nicht brauchen muss, der ist Gott sei Dank gut dran. Wir sind verlässlich. Wir sind solidarisch mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in unserem Land. Und wir werden im kommenden Jahr etwas Zusätzliches machen, nämlich Kurzarbeit stärker mit Fort- und Weiterbildung verbinden. Auch das ist richtig. Und zwar haben wir da als Koalitionsfraktion den ursprünglichen Entwurf der Regierung ein bisschen vom Kopf auf die Füße gestellt. Wir haben ein eigenes Konzept für die Weiterbildung in das Gesetz hineingeschrieben, das breit angelegt ist, das gleichzeitig aber auch Qualität setzt. Und wo wir übrigens sagen,
Herr Kollege Weiß, der Kollege Ernst würde gerne eine Zwischenfrage stellen.
Bitte schön.
Herr Kollege Ernst.
Präsident, dass Sie die, und Herr Weiß, dass Sie die Frage zulassen. Ich lese hier eine Aussage von Ihrem Kanzlerkandidaten zur Kurzarbeit. Und ich hätte gern von Ihnen gewusst, was Sie denn dazu halten. Sie haben sie ja gerade. Sie haben sie ja. Ja, aber er möchte es doch gern werden. Er möchte gern Kanzlerkandidat werden, oder? So, also lassen wir doch das mal weg, ob es jetzt schon ist oder nicht. Er möchte es jedenfalls gern werden. Gott möge uns davor bewahren. Aber er sagte, gewöhnen Sie sich, durch Kurzarbeit gewöhnen sich relativ viele Menschen daran, ein Leben ohne Arbeit zu führen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Kurzarbeit ist eigentlich ein Punkt, der gerade in der Krise ja sehr gut wirkt. Der Herr Heil hat gerade darauf hingewiesen, dass es inzwischen Amerikaner gibt, die das Wort sogar übernehmen, weil sie für eine gute Lösung haben. Und ihr möchte gern Kanzlerkandidat, um es richtig zu formulieren. Der ist also der Auffassung, dass sich die Menschen an Arbeit, also an Faulheit mehr oder weniger gewöhnen. Ein schlimmes Zitat. Ich hätte gern von Ihnen gewusst, wie Sie dieses Zitat Ihres Möchtegern-Kanzlerkandidaten bewerten.
Also, Herr Kollege Ernst, zuerst bitte ich auch von der Linken um Respekt für einen demokratischen Entscheidungsprozess in einer demokratischen Partei, die erst noch einen Kanzlerkandidaten nominieren muss. Das werden wir auch in einem geordneten und guten Verfahren, übrigens sind wir zwei Parteien, CDU und CSU, gemeinsam machen. Das Zweite ist, ich kenne weder von einem Kandidaten noch einem Nichtkandidaten aus der Union eine Äußerung, die das Instrument der Kurzarbeit in Zweifel zieht. Und das Dritte ist, und damit kommen Sie mit Ihrer Zwischenfrage auf den Kern dessen, was wir im Gesetz machen. Wir wollen Kurzarbeit mehr produktiv nutzen, nämlich nicht nur dazu, dass Leute zu Hause bleiben müssen, weil keine Arbeit da ist, sondern dazu nutzen, dass sie diese freie gewordene Zeit nutzen, sich selber fort- und weiterzubilden, als Gewinn für sich persönlich, aber auch als Gewinn für das ganze Unternehmen. Wir brauchen in Zukunft qualifiziertere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist die Botschaft. Und wir regeln das sogar so, wenn eine Weiterbildungsmaßnahme begonnen wird, aber die Kurzarbeit Gott sei Dank abgesagt werden kann, fördern wir die Weiterbildungsmaßnahme weiter. Auch das ist ein wichtiges Signal, um die Weiterbildungsbereitschaft, um die Fortbildungsbereitschaft bei unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, bei unseren Unternehmen am Leben zu erhalten und zu bestärken. Wir wollen damit dafür sorgen, dass wir am Schluss stärker aus der Krise herauskommen als deutsche Volkswirtschaft, als wir da hineingegangen sind. Das ist unser Ziel. Wir regeln übrigens mit, dass man weiterhin neben Kurzarbeit einen 450-Euro-Job machen kann. Wir regeln zusätzlich, dass, wenn jemand eine Beschäftigungssicherungsvereinbarung eingegangen ist, die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie dann später doch arbeitslos werden sollten, das Arbeitslosengeld auf dem alten Gehalt berechnet werden wird. Das ist ein ganz großer finanzieller Vorteil. Wir machen etwas Wichtiges für die Unternehmen im kommenden Jahr, indem wir sagen, die Insolvenzgeldumlage muss nicht auf 0,15% ansteigen, sondern nur auf 0,12, weil wir das auch machen können, verantwortungsbewusst, weil wir genügend Rücklage haben. Auch da ein Zeichen, überall da, wo wir die deutsche Wirtschaft in der Krise auch ein Stück entlasten können, entlasten wir sie. Wir tun genauso bei der Elterngeldberechnung das KUK rausnehmen und tun diese Sonderregelung erneut verlängern bis zum 31.12. des kommenden Jahres. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Gesetz, über das wir jetzt nachher abzustimmen haben, ist ein Gesetz, mit dem wir Solidarität üben, mit dem wir für Verlässlichkeit sorgen. Wir wissen, dass wir dieses Gesetz noch durchführen können mit einem großen Arbeitsaufwand und Einsatz der Bundesagentur für Arbeit. In der Ausschusssitzung des Ausschusses für Arbeit und Soziales am Mittwoch dieser Woche haben wir dem Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Herrn Schede, aufgetragen, in unser aller Namen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BA ein herzliches Dankeschön zu sagen für den großartigen Einsatz, den sie in dieser Zeit erbringen. Und ich will das hier in der Öffentlichkeit des Plenums noch mal wiederholen. Ja, die Bundesagentur für Arbeit bedarf auch in dieser Zeit unserer Unterstützung und Solidarität. Sie machen einen hervorragenden Job. Es geht mit diesem Gesetz heute darum, dass wir zeigen, wir sorgen für Verlässlichkeit, wir sorgen für Planungssicherheit. Die Unternehmen in Deutschland, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können auf uns, den Deutschen Bundestag, zählen. Vielen Dank.
Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Johannes Vogel, FDP.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Anfang ein Wort zu Herrn Sichert von der AfD. Am Anfang dieser Krise war eines der gefährlichsten freiheitsfeindlichen Mythen, dass Menschen wie Xi Jinping und Wladimir Putin behauptet haben, die Solidarität in der EU, die sei doch nur ein schönes Märchen. Dass Sie allen Ernstes hier in der Krise beantragen, dass man Nationalismus so auslebt, die Menschen in Europa gegeneinander auszuspielen, indem Sie jetzt allen Ernstes die Zuschüsse zur EU reduzieren wollen, das lässt tief blicken. Gott sei Dank macht die EU das ganz anders, und Gott sei Dank haben Sie in diesem Land nichts zu melden, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Aber zur Regierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde auch, Kurzarbeitergeld ist ein erfolgreiches Kriseninstrument, und es ist stark, wie es international anerkannt wird. Und ich glaube, es ist deshalb richtig, dass wir hier im parteiübergreifenden Konsens am Anfang der Krise Kurzarbeitergeld in den Krisenregelungen für möglich gemacht haben. Wir haben es damit geschafft, gemeinsam einen gewaltigen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Gleichzeitig sind über 500.000 Menschen mehr arbeitslos als vor einem Jahr. Und das zeigt, dass Beschäftigungssicherung wichtig ist, aber Beschäftigungssicherung ist in Wahrheit nur die halbe Miete. Weil wir gleichzeitig auch Einstellungsdynamik brauchen, weil wir gleichzeitig auch wirtschaftliches Wachstum brauchen. Und deshalb ist Kurzarbeitergeld gut, aber Sie müssten mehr für die Rahmenbedingungen tun, dass auch neue Jobs geschaffen werden. Entlastung bei den Unternehmen, bei Investitionen, Entlastung der Unternehmen zum Beispiel durch eine großzügige Steuerrückerstattung bei den Verlusten dieses Jahres. Das wären Maßnahmen, wie wir auch dafür sorgen, dass neue Jobs entstehen. Da sind Sie wirtschaftspolitisch leider ziemlich einfallslos. Gleichzeitig verlängern Sie das Kurzarbeitergeld jetzt direkt, anders als in der letzten Krise, nicht schrittweise, sondern jetzt direkt bis nach der Bundestagswahl. Und deshalb werden wir uns bei diesem Gesetz auch nur enthalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Langfristiges Wachstum, das entsteht aber durch Innovation. Und was sind Treiber von Innovation? Kreativer Input von innen durch Aufstieg, kreativer Input von außen durch Einwanderung und natürlich Unternehmertum und Gründermut. Und deshalb will ich noch mal etwas dazu sagen, wie Sie mit den Menschen umgehen in dieser Krise, die unternehmerisches Denken jeden Tag beweisen, den Selbstständigen in diesem Land. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist wirklich etwas, wo ich finde, wo das Nichthandeln dieser Koalition und das Handeln dieser Koalition in den letzten Tagen wirklich skandalös ist. Diese Woche ist internationale Gründerwoche, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was tun Sie ausgerechnet in dieser Gründerwoche? Sie verlängern die Sonderregelung für Angestellte bis nach der nächsten Bundestagswahl. und gleichzeitig drücken Sie den Selbstständigen ohne Angestellten in diesem Land im größten Sturm jetzt ein kleines Cocktailschirmchen in die Hand, nachdem Sie ein halbes Jahr im Regen stehen gelassen haben. Das ist skandalös, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, und das reicht einfach nicht. Machen wir es mal konkret. Wir müssen uns das kurz vor Augen führen. Das Problem des sogenannten Unternehmerlohns ist ja lange bekannt, dass in der Wissensgesellschaft eben auch Lebenshaltungskosten abgedeckt werden müssen. Seit März haben wir hier im Deutschen Bundestag darauf hingewiesen, ich ganz persönlich, aber auch Kolleginnen und Kollegen von anderen Oppositionsfraktionen, parteiübergreifende Bittbriefe aus den Bundesländern, permanente Nachfragen hier im Deutschen Bundestag. Ja, und was haben Sie getan? Für die Beschäftigten gab es erhöhtes Kurzarbeitergeld, und die Selbstständigen, die haben Sie als Erwerbstätige zweiter Klasse behandelt. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, das ist skandalös, und das geht so nicht. So, und jetzt haben Sie letzte Woche endlich einen Vorschlag präsentiert. Da muss man sich aber mal genauer anschauen. Sie haben eine Neustarthilfe aus dem Hut gezaubert, wie so ein Kaninchen. Kaninchen, die sind oft mager. Ihr Kaninchen, das ist aber halb verhungert, weil das Geld, das ist weniger als die Grundsicherung, die Sie jetzt den Selbstständigen angedeihen lassen wollen. Und Ihre Antwort, wenn man Ihnen das vorwirft, ist, sagen Sie, ja, die Grundsicherung kommt ja noch obendrauf. Die Grundsicherung, die können die meisten Selbstständigen gar nicht nutzen, wegen der Altersvorsorge, weil sie vielleicht in einer Partnerschaft leben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist zu wenig für die Selbstständigen in diesem Land, die Innovationstreiber in unserem Land sind. Und kommen Sie mir nicht damit, dass die nicht eingezahlt haben. Erstens haben die Steuern gezahlt, und zweitens leben wir ja in einer Ausnahmesituation, wo die Politik aus guten gesundheitspolitischen Gründen aber dennoch Menschen das Geschäft verbietet. Dann muss sie auch für Entschädigung sorgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da tun Sie für die Selbstständigen zu wenig in diesem Land, und das muss sich endlich ändern. Sie trampeln damit auf dem zarten Pflänzchen von Selbstständigkeit und Unternehmertum in diesem Land herum. Und wir brauchen nicht nur in der Krise, sondern wir brauchen gerade auch nach dieser Krise Innovativität. Ich komme zum letzten Satz, ich komme zum Schluss. Wir brauchen gerade auch nach dieser Krise die Innovativität und Schaffenskraft der Selbstständigen, der Künstler, der Coaches und der vielen Freiberufer in diesem Land. Dafür tun Sie zu wenig, und das geht so nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Sabine Zimmermann, Die Linke, erhält jetzt das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister Heil, Sie haben gesagt, dass Kurzarbeit teuer ist. Ja, das ist richtig. Aber hätten Sie nicht den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung in den letzten Jahren so abgesenkt, hätten wir mehr Geld in der Kasse gehabt. Und das haben Sie versäumt. Das Beschäftigungssicherungsgesetz ist jetzt überarbeitet. Es liegt nun auf dem Tisch, und die Verbesserungen erkennen wir als Fraktion Die Linke an. Es gibt aber drei gravierende Leerstellen. Erstens, Arbeitsplätze, die über das Kurzarbeitergeld gefördert werden, müssen erhalten bleiben. Das ist Sinn und Zweck von Kurzarbeit. Aber Kurzarbeit darf nicht zum Selbstbedienungsladen für Unternehmen werden. Und deshalb fordert Die Linke, wer Beschäftigte während oder direkt nach der Kurzarbeit entlässt, muss die erstatteten Sozialversicherungsbeiträge zurückzahlen. Zweitens, Sie wollen die Weiterbildung fördern, unterstützen aber nur die Arbeitgeber. Wir fordern ein Weiterbildungsgeld in Höhe von 90% des letzten Nettos für die Beschäftigten. Weiterbildung muss sich auch für die Beschäftigten lohnen. Denn Bildung ist das A und O, um auf dem Arbeitsmarkt existieren zu können, meine Damen und Herren. Drittens, wir sind gerade mitten in der zweiten Welle der Pandemie. Sie verlängern die Sonderregelung bei der Kurzarbeit, das ist richtig. Aber warum verlängern Sie dann nicht ebenfalls die Sonderregelung beim Arbeitslosengeld, wie es unter anderem auch der DGB empfiehlt? Stocken Sie den Anspruch auf das Arbeitslosengeld auch 2021 auf 3 Monate auf, meine Damen und Herren. Helfen Sie auch den Menschen, die gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit erwerbslos wären. Das wäre schon eine richtige Entscheidung. Und weil wir heute über Beschäftigungssicherung reden. Es gibt Unternehmen, deren Geschäft auch in der Pandemie gut läuft. Dazu gehört Haribo. Das Haribo-Werk in meinem Wahlkreis in Wilkau-Haslau bei Zwickau soll zum Jahresende geschlossen werden. Dabei ist es rentabel. Es ist das einzige Haribo-Werk im Osten. Und die Sauerei, meine Damen und Herren, und ich spreche das hier auch ganz deutlich an, dass Millionen an Gewinnen in die Haribo-Zentrale abgeführt, aber nicht ins Werk investiert wurde. Jetzt sagt die Geschäftsführung, das Werk sei für künftige Anforderungen nicht modern genug. So, meine Damen und Herren, wickelt man den Osten ab. Und das lassen wir nicht zu. Die Kolleginnen und Kollegen bei Haribo haben hier jahrelang für niedrige Löhne geschuftet und Gewinne erwirtschaftet. Als Dank werden sie nämlich jetzt zum Jahresende einfach vor die Tür gesetzt, direkt vor Weihnachten in dieser Arbeitsmarktlage. Das ist nicht hinnehmbar, meine Damen und Herren. In ganzen 3 Minuten wurde die Belegschaft vor 2 Wochen über die Schließung, über den Verlust ihrer Arbeitsplätze informiert. Es geht um 150 Arbeitsplätze. Herr Minister Heil, ich fordere Sie auf, persönlich sich für den Erhalt des einzigen Haribo-Werkes im Osten einzusetzen, auch für die Beschäftigten und für die Familien. Dankeschön.
Nächster Redner ist der Kollege Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die derzeitigen Beschränkungen, vor allen Dingen die Beschränkung der sozialen Kontakte, sind für uns alle schwierig. Aber sie sind notwendig. Sie sind notwendig aus gesundheitlichen Gründen, vor Schutz, damit die Pandemie nicht weiter vorangeht, aber sie sind auch aus ökonomischen Gründen wichtig. Ohne die Einschränkungen, die wir jetzt haben, wäre die ökonomische Krise viel größer. Sie sind nicht die Ursache der Krise, wie die AfD immer behauptet, sondern sie sind auch notwendig, um die ökonomische Krise zu begrenzen. Gucken Sie nach Schweden, gucken Sie nach in die USA, was passiert, wenn da die nicht so stark gegen Corona gekämpft wird. Das macht die ganze Krise viel schlimmer. Und auch deswegen brauchen wir diese Einschränkungen. Und wir sind in einer ganz labilen ökonomischen Phase. Wir wissen nicht, wie das weitergeht mit der Pandemie. Es gibt ein paar Hoffnungsschimmer, aber wenn man sich die Zahlen bei uns heute anguckt, heute gibt es einen neuen Rekordwert bei den Infektionszahlen. Wir haben die Lage noch nicht im Griff. Und es ist unsicher, wie es in den nächsten Monaten weitergeht. Es ist auch weltwirtschaftlich noch nicht klar. Und deswegen ist es sehr richtig, dass die Kurzarbeiterregelungen verlängert werden, dass die Kurzarbeitmöglichkeit verlängert wird, dass die leichteren Einstiege in die Kurzarbeit verlängert werden. Das ist ein ganz wichtiges Mittel in dieser Krise. Ich sage das vorweg, weil wir werden diesem Gesetz nicht zustimmen. Weil in diesem Gesetz geht es gar nicht darum, die Kurzarbeit zu verlängern und den leichteren Zugang zu Kurzarbeit zu verlängern, sondern das ist durch Verordnungen bereits passiert. Das ist richtig und gut so. In dem Gesetz geht es um viele Detailregelungen. Da teilen wir zum Teil einige, die eben auch schon erwähnt worden sind, die insbesondere durch die Ausschussberatung auch dazugekommen sind. Aber bei den Kernpunkten haben wir an den wichtigen Punkten Kritik. Erstens geht es ja darum, dass das Kurzarbeitergeld angehoben wird, und zwar je nachdem, wie lang die Leute in der Kurzarbeit sind. Das geht an den Bedürfnissen der Betroffenen vollkommen vorbei. Das zeigte auch in der Anhörung eine Untersuchung des IAB, die die Leute befragt haben, die gesagt haben, wir brauchen die Leistung jetzt, und es wäre günstig, wenn Menschen mit geringem Einkommen eine höhere Leistung bekommen würden. Genau das haben wir Grünen vorgeschlagen, ein Kurzarbeitergeld plus, bei der die Lohnersatzrate für geringe Einkommen höher ist als für die anderen. Das wäre der bessere Weg gewesen. Zweiter Punkt. Sie verlängern die Hinzuverdienstmöglichkeitsregelung, aber Sie verschlechtern sie. Sie begrenzen sie auf geringfügige Beschäftigung. Das ist völlig unzureichend. Sie hätten die alte Regelung einfach verlängern müssen. Das auf geringfügige Beschäftigung zu verlängern, zu beschränken, ist wieder eine Förderung von geringfügiger Beschäftigung, und das finden wir falsch. Drittens. Anreize für Weiterbildung. Ja, wichtig. Auch das, was im Gesetzentwurf drinsteht, ist im Grundsatz richtig. Auch die Veränderungen, die dann auch im Ausschuss passiert sind, sind richtig. Aber es passiert erst ab Mitte nächsten Jahres. Warum das? Wir brauchen das jetzt. Wir brauchen jetzt eine Weiterbildungsoffensive, die mit der Kurzarbeit verknüpft wird. Mit einem Weiterbildungsbonus auf Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II würden Sie jetzt Anreize für Weiterbildung schaffen. Wir brauchen jetzt eine Weiterbildungsoffensive, nicht nur für die Menschen in Kurzarbeit, sondern auch für die Arbeitslosen. Dazu gehört finanzielle Unterstützung, wie das von uns geforderte Weiterbildungsgeld, das für viele eine Weiterbildung erst möglich macht. Dazu gehört aber gerade jetzt auch ein Ausbau der digitalen Infrastruktur bei den Arbeitsagenturen, bei den Jobcentern, aber auch bei den Trägerinnen und Trägern, damit Beratung, Vermittlung und Weiterbildung auch in diesen Corona-Zeiten besser möglich wird.
Herr Kollege Schneeberg, gut, der Kollege. Ich würde gerne eine Zwischenfrage stellen.
Nein, danke. Menschen in Beschäftigung zu halten, ist wichtig. Und deswegen ist die Kurzarbeit ja auch ein gutes Mittel. Und wir hatten es eben schon erwähnt worden, den Chef der Bundesagentur für Arbeit, Scheele, im Ausschuss, der gesagt hat, die Kurzarbeit wirkt, damit die Menschen in Beschäftigung gehalten werden. Er hat aber auch gesagt, der Anstieg der Arbeitslosigkeit entsteht vor allen Dingen dadurch, dass Menschen nicht in Beschäftigung kommen. Und deswegen müssen wir das auch unbedingt in den Blick nehmen. Arbeitslosigkeit, die jetzt entsteht, darf sich nicht verfestigen. Wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, wie wir Einstellungen stärker fördern können, ohne dabei Mitnahmeeffekte zu verursachen. Auch Existenzgründungen können in diesen Zeiten ein Weg aus der Arbeitslosigkeit sein. Mit dem Gründungszuschuss gibt es ein Mittel, das im Grundsatz sehr erfolgreich ist. Wir finden es wichtig, diesen Gründungszuschuss wieder stärker einzusetzen. Wir brauchen doch Ideen für die Zukunft, und die sollten wir stärker fördern. Wir müssen aber vor allem noch mehr für die jungen Menschen machen, die einen Ausbildungsplatz suchen oder nach einer Ausbildung erstmals einen Arbeitsplatz suchen. Wir müssen verhindern, dass es durch die Corona-Krise eine verlorene Generation gibt. Da braucht es noch mehr Anstrengungen der Bundesregierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen mehr machen, um Arbeitslosigkeit zu beenden. Aber es ist auch klar, für Arbeitslose einen Arbeitsplatz zu finden, ist in diesen Zeiten besonders schwierig und dauert länger. Und deswegen ist es für mich völlig unverständlich, dass Sie die Sonderregelung beim Arbeitslosengeld I nicht auch verlängert haben. Es ist wichtig, dass Sie auch diese Sonderregelung verlängern. Bitte liefern Sie da noch nach. Und schließlich müssen wir auch an diejenigen denken, die nicht vom Kurzarbeitergeld profitieren, aber in einer ähnlichen Situation sind. Die vielen Selbstständigen, freiberuflich Tätigen und KünstlerInnen, denen das Einkommen ebenfalls weggebrochen ist. Sorgen Sie endlich dafür, dass Sie ebenfalls eine einfache, unbürokratische Leistung bekommen, die Ihren Lebensunterhalt sichert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Zu einer Zwischenbemerkung erteile ich das Wort dem Kollegen Martin Siegert, AfD.
Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Strengmann-Kuhn, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört, gerade am Anfang. Und ich wüsste gerne von Ihnen, warum Sie Fake News verbreiten, indem Sie behaupten, dass die schwedische Wirtschaft genauso hart getroffen worden wäre oder gar härter als die deutsche durch die aktuelle momentane Krise. Denn das Gegenteil ist der Fall. Die schwedischen Konjunktur geht es besser als der deutschen. Der Wirtschaftseinbruch in Schweden, natürlich gibt es dort auch einen, weil viele Absatzmärkte momentan problematisch sind. Aber der Einbruch der schwedischen Wirtschaft ist deutlich geringer als in Deutschland. Und es ist eben nicht die Corona-Problematik, sondern es ist die Problematik des Lockdowns, die die Wirtschaft so viel kostet. Warum erkennen Sie das nicht an und verbreiten hier Fake News, indem Sie sagen, die schwedische Wirtschaft wäre genauso stark oder stärker eingebrochen wie die deutsche?
Zur Erwiderung, der Kollege Strengmann-Kuhn.
Herr Kollege, erstens ökonomisch, was die ökonomischen Zahlen angeht, stimmt das nicht. Zweitens, vor allen Dingen, wenn Sie nach Schweden gucken und gucken sich da mal die Zahlen der Toten an. Schauen Sie sich das an, die Sterblichkeit gemessen an der Bevölkerung ist dort sind dort die Zahl der Toten, die durch Corona gestorben sind, fünfmal so hoch wie in Deutschland. Fünfmal so hoch. Das wäre die Konsequenz Ihrer Politik, wenn Sie sich durchsetzen würden. Und das gilt es zu verhindern.
Nächster Redner ist der Kollege Bernd Rützel, SPD.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Kurzarbeit ist ein ganz, ganz wichtiger Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Und diese Arbeitslosenversicherung, die gibt es, so wie sie bei uns es gibt, in den allermeisten Ländern dieser Welt nicht. Und deswegen schauen die auch zu uns und sagen, wie macht ihr das? Und Hubertus Heil, unser Arbeitsminister, sagte ja, dass die auch dafür keinen Begriff haben. Das Kurzarbeitergeld tut sich weltweit etablieren. Und die schauen auf uns, wie wir das meistern. Und sie überbrückt schwierige Phasen, in die Unternehmen gekommen sind, mit diesem Instrument, dass die Menschen an Bord bleiben können und dass die Wirtschaft weiterhin nachher erfolgreich ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn behauptet wird von meinem Vorredner, der AfD, man muss den technischen Fortschritt nur aufhalten, dann wird alles gut, dann will ich einfach sagen, ich war über 30 Jahre Eisenbahner und die letzten Dampflokomotiven haben wir im Regelbetrieb 1977 eingestellt. Was hätte es bedeutet, wenn wir gesagt hätten, wir wollen weiterhin Dampflokomotiven? Das wäre zwar ein schönes Bild, mir würde das gefallen, aber das ist doch nicht erfolgreich. Deswegen sind wir nur erfolgreich, wenn wir immer die neuesten und die besten Produkte auf den Markt bringen. Und dafür ist unsere Wirtschaft stark, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am 13. März haben wir hier in einer ganz schnellen Aktion das Krisenkuck scharf gestellt. Zwei Monate später, am 14. Mai, mit dem Sozialschutzpaket 2 auch noch einmal die Höhe verändert, weil wir wissen, die Luft wird dünn, wenn man lang in Kurzarbeit bleibt. Und deswegen gibt es auch höheres Kurzarbeitergeld. Und damals auch schon im Mai habe ich gesagt, hier an diesem Pult, wenn das nicht reicht, dann machen wir ein Sozialschutzpaket 3 oder 4. Das heißt, unsere Politik ist doch immer darauf ausgerichtet, auch weiter zu gucken und zu reagieren. Und das ist doch das Entscheidende in dieser Pandemie. Es gibt kein Lehrbuch dafür. Und heute machen wir genau das. Heute geben wir die Zusage, dass das Kurzarbeitergeld bis Ende nächsten Jahres gilt. Auch in der Höhe gilt das, in dieser höheren Ansetzung bis zum Ende nächsten Jahres. Warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, dass die Beschäftigten, aber auch die Unternehmen Sicherheit haben, Planungssicherheit haben. Wenn sie es nicht brauchen, umso besser. Ich habe auch bei mir im Wahlkreis welche, die stellen ein, die brummen ohne Ende, die expandieren, weil sie Gewinner sind. Aber andere, ohne dass sie was dazu können, die haben noch eine Durststrecke durchzuwandern und deswegen ist wichtig, dass die sich verlassen können. Und Wirtschaft ist auch immer Psychologie. Einfach zu wissen, ich habe das, wenn ich es brauche, ist schon besser, wie zu wissen, was die FDP fordert, das ist dann nach 2 oder 3 Monaten Schluss und dann wird die Rübe hingehängt und gibt es noch einmal was oder gibt es noch einmal was nicht. Und dann haben wir nächstes Jahr Bundestagswahl, wo monatelang hier kein Betrieb stattfindet. Von Juli, August, September, wie es dann weitergeht, wissen wir nicht. Von deswegen schaffen wir heute Sicherheit. Und ich will mich ganz herzlich bedanken beim Arbeitsminister Hubertus Heil, beim ganzen Arbeitsministerium und für alle, die in der Koalition mitgemacht haben. Peter Weiß, wir haben hier was Gutes auf den Weg gebracht, viel mehr gemacht, wie nur dieses Kurzarbeitergeld. Und darauf geht mein Kollege Martin Rosemann ein. Ich bedanke mich.
Nächste Rednerin ist, sobald das Pult bereitet ist, die Kollegin Angelizios, CDU-CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Herr Sichert, ich habe ja gewusst, dass Sie gut im Leugnen sind. Ich habe aber nicht gewusst, dass Sie offensichtlich auch blind sind und nicht sehen, was diese Pandemie weltweit anrichtet.
Unser Land, ja die ganze Welt, kämpft mit der Ausbreitung einer Infektionskrankheit mit hohen Erkrankungszahlen. Wir befinden uns in einer schwierigen Situation, aber dank verantwortungsvollem Handeln, gegenseitiger Rücksichtnahme und eines sehr guten Gesundheitssystems ist uns in Deutschland bisher viel Leid erspart geblieben. Dank einer herausragenden Forschungslandschaft durch BioNTech, auch bei mir in Idar-Oberstein, schöpfen wir bereits Hoffnung auf ein Abklingen der Pandemie im kommenden Jahr. Im Bereich Arbeit und Soziales wurde und wird alles unternommen, Beschäftigung zu schützen und denen, die Unterstützung brauchen, diese schnell zu gewähren. Alles ist möglich, ist alles das, weil wir jahrelang solide gehaushaltet haben und unser Sozialstaat funktioniert. Da es bis zum heutigen Tag trotz der Pandemie und all den damit verbundenen Einschränkungen keinen extremen Anstieg der Arbeitslosenzahlen gibt, verdanken wir einem sehr wirksamen Instrument unserer Arbeitsmarktpolitik, der Kurzarbeit. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf und Änderungen der entsprechenden Regelungen verlängern wir den erleichterten Bezug und die höheren Bezüge bis zum 31. Dezember 2021. Wir verringern damit die Auswirkungen der Pandemie auf die Beschäftigten. Johannes Vogel, die Beschäftigten, die jahrzehntelang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, auch Selbstständige, das habe ich selbst als Unternehmerin, als Selbstständige erlebt, konnten in die Arbeitslosenversicherung freiwillig einzahlen. Mit der Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge entlasten wir die Unternehmen. Auch bleibt eine geringfügig entlohnte Beschäftigung weiterhin anrechnungsfrei möglich. Zeitarbeiter können auch im nächsten Jahr Kurzarbeitergeld bekommen. Das alles baut eine wichtige Brücke, das hat der Minister schon gesagt, eine Brücke, die die Pandemiezeit überspannt und bis in die konjunkturelle Erholung hineinreichen soll. Und auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist Kurzarbeit von Bedeutung, weil es den Unternehmen erlaubt, ihr qualifiziertes Personal zu halten und die Kapazitäten, sobald sich die Auftragslage verbessert, wieder hochzufahren, zum Aufschwung beizutragen. Uns ist wichtig, dass während der Kurzarbeit Weiterbildungen stattfinden. Deshalb haben wir im parlamentarischen Verfahren dafür gesorgt, dass Qualifizierung während der Kurzarbeit zukünftig deutlich einfacher umgesetzt werden kann. Um weitere Anreize zu schaffen, während der Kurzarbeit in Weiterbildung zu investieren, sieht der Gesetzentwurf neben der 50-prozentigen Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen auch eine pauschale Lehrgangskostenerstattung vor. Ebenfalls erwähnen möchte ich das Budget für eine digitale Weiterbildungsplattform. Zwar haben wir in Deutschland bereits eine Vielzahl von digitalen Weiterbildungsangeboten, es fehlt jedoch an einem Einstiegsportal. Die Bundesagentur erhält durch das Gesetz die nötigen Mittel, um Aufbau und Betrieb eines Weiterbildungsportals zu prüfen und gegebenenfalls zu entwickeln und zu betreiben. Innerhalb der CDU-CSU-Fraktion setzen wir uns bereits seit Längerem für den Aufbau einer übergeordneten Weiterbildungsplattform ein. Und ich hätte mir gewünscht, gerade jetzt während der Pandemie, dass diese Plattform schon Realität wäre. Wenn wir eine Kultur der Weiterbildung erreichen wollen, wenn wir erreichen wollen, dass lebensbegleitendes Lernen digital und über Digitales in der breiten Gesellschaft ankommt, ja zu einer Selbstverständlichkeit wird, muss der Einstieg attraktiver sein, muss die Plattform übersichtlich sein, muss sie Lust auf Lernen machen. Diese Plattform braucht keineswegs zwingend an der Bundesagentur für Arbeit beheimatet zu sein, aber ich bin gespannt, zu welchen Ergebnissen die Projektphase führt. Sehr geehrte Damen und Herren, und mit diesem vorliegenden Gesetzentwurf stärken wir unser erfolgreiches Instrument der Kurzarbeit und verbinden es stärker mit der Möglichkeit der Qualifizierung, damit die Krise nicht nur überwunden, sondern auch eine Chance wird. Vielen Dank.
Das Wort hat der Kollege Karl Julius Kronenberg für die FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kurzarbeit ist ein erfolgreiches Kriseninstrument. Kurzarbeit ist die stabilste Brücke durch die Krise. Kurzarbeit schützt vor Arbeitslosigkeit. Ich könnte den Reigen der Lobeshymnen beliebig lange fortsetzen. Nur eins gerät dabei schnell in Vergessenheit. Wenn Wirtschaft und Arbeitsmarkt bis jetzt einigermaßen durch die Krise gekommen sind, dann ist das nicht allein der Regierung zu verdanken, sondern in erster Linie den Unternehmen und ihren Beschäftigten. Die haben sich blitzschnell über die neuen Arbeitsschutzregeln umgesetzt. Die haben da, wo sie durften, so normal wie irgend möglich weitergearbeitet. Die haben sich nicht ins soziale Netz fallen lassen, sondern Verantwortung gezeigt. Ich finde, denen kann man an dieser Stelle auch einmal Danke sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und noch etwas. Die ersten 26 Milliarden Euro Kurzarbeitergeld, die ausgezahlt werden, sind keine großzügige Hilfe der Regierung, sondern die Rücklagen der Beitragszahler. Auch das verdient hier in dieser Debatte einmal Erwähnung. Drittens. Die Unternehmen am Hellweg und im Sauerland bestätigen mir, dass da, wo Kurzarbeit unvermeidbar war, die Agentur für Arbeit schnell, kompetent und hilfsbereit zur Seite stand. Ich bin sicher, das war überall so, und deshalb schließe ich mich gern dem Dank meiner Vorredner an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesagentur an. Also, lieber Minister Heil, ein wenig mehr Bescheidenheit stünde der Regierung gut zu Gesicht. Sonst läuft sie Gefahr, dass sie beim Kurzarbeitergeld das richtige Maß aus den Augen verliert. Denken Sie an Paracelsus, ob Gift oder Medizin, das ist eine Frage der Dosis. Immer mehr und immer länger Kurzarbeitergeld hilft nicht zwingend, die Krise zu überwinden. Es geht darum, die richtige Balance zu finden zwischen Kurzarbeit und Anreizen für neue Jobs. Johannes Vogel ist darauf eingegangen. Apropos Maß, Sie verlängern für ein weiteres ganzes Jahr das höhere Kurzarbeitergeld, aber Sie wissen nicht, wie viele Beschäftigte länger als 3 Monate in Kurzarbeit sind und erhöhtes Kurzarbeitergeld beziehen. Das ist aber wichtig, denn längerer Bezug von Kurzarbeitergeld ist nicht zwingend Corona geschuldet. Viele Branchen stecken mitten in der Transformation, und Sie wissen, Corona verdrängt nicht Transformation, sondern beschleunigt Transformation. Deshalb brauchen wir jetzt kurzfristig für die Feinsteuerung eine solide Datenbasis für die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld. Ein Wort zur AfD. Ihr Antrag leistet keinen auch nur ansatzweise sinnvollen Beitrag zur Überwindung der Krise. Im Gegenteil, eine wie auch immer geartete Schwächung des europäischen Binnenmarkts schwächt die deutsche Wirtschaft sofort und empfindlich. Das ist wirtschaftspolitisches Harakiri, was Sie hier präsentieren, liebe Kollegen von der AfD. Und noch eins, Sie bejubeln den Brexit und Sie bejammern den höheren Anteil der deutschen Anteil am EU-Haushalt, und das grenzt an Heuchelei. Liebe Bundesregierung, Kurzarbeit hilft, aber reicht nicht. Jobs sichern ist gut, neue Jobs schaffen ist besser. Jobs sichern und neue schaffen wäre am besten. Freier Handel und kluge Ordnungspolitik sind immer die beste Arbeitsmarktpolitik. Vielen Dank.
Das Wort hat die Kollegin Jessica Tati für die Fraktion Die Linke.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Also erstmal, der Gesetzentwurf ist gar nicht so schlecht. Sie wollen die Weiterbildung stärken. Und das ist eine richtig gute Sache. Die Transformation steht nicht still während der Pandemie. Digitalisierung, Klimawandel, Demografie sind riesige Herausforderungen. Tatsache bei der Weiterbildung ist doch, sind die Auftragsbücher voll, bleibt in den Betrieben oftmals keine Zeit für Weiterbildung, ist die Auftragslage schlecht, wäre die Zeit da, so wie jetzt, aber die Unternehmen halten ihr Geld zusammen und investieren nicht in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten. Das sind reale Widersprüche. Und umso wichtiger ist es jetzt, dass die Politik eingreift, damit die Zeit in der Pandemie genutzt wird, dass die Leute auf die neuen beruflichen Anforderungen vorbereitet werden. Gut, dass wir uns in diesem Ziel einig sind. Jetzt zum Problem Ihres Gesetzes. Also ich kann mir nur so erklären, dass Sie nicht ganz zu Ende gedacht haben. Sie führen einen Rechtsanspruch auf Finanzierung von Weiterbildung ein. Aber nur für die Arbeitgeber, aber nicht für die Beschäftigten. Und das ist ungerecht und falsch. Sie haben wohl nicht darüber nachgedacht, dass, wenn die Arbeitgeber alleine entscheiden, wer in den Genuss von Weiterbildungen kommt, dass dann sie weiterhin nur die Beschäftigten weiterbilden, die ohnehin schon ziemlich gut qualifiziert sind. So war das schon vor der Pandemie. Also was sollte sich dann daran ändern? Und wieder einmal bleiben dann diejenigen auf der Strecke, die nicht so gut qualifiziert sind. Das Gleiche gilt für die Beschäftigten, die befristet sind. Wenn Ihre Arbeitgeber es alleine entscheiden können, werden Sie sie nicht weiterbilden. Wer investiert denn schon in jemanden, bei dem er sich noch nicht mal sicher ist, ob er ihn behalten wird? Und eins verstehe ich überhaupt nicht. Warum verpennt die Sozialdemokratie den Moment, ein Initiativrecht für Betriebsräte bei der Weiterbildung zu schaffen? Das mit diesem Gesetz zu verbinden, Minister Heil, das wäre klug und ideal gewesen. Und was ist eigentlich mit denen, die in der Pandemie arbeitslos werden? Für sie haben sie nichts. Nach wie vor erhalten doch Erwerbslose kaum Weiterbildungen. Am wenigsten die Menschen in Hartz IV, und das muss sich endlich ändern. Zudem muss die Qualität der beruflichen Weiterbildung auf den Prüfstand. Die Förderungen kranken doch daran, dass sie zu wenig Geld in die Hand nehmen. Und deshalb kommt Wesentliches zu kurz, zum Beispiel praxisnahes Lernen, das Menschen individuell begleitet, die schon lange aus dem Lernen raus sind und das ihnen wieder Mut macht, was Neues anzupacken. Herr Minister und liebe Kolleginnen und Kollegen, eine kluge Beschäftigungssicherung ist nicht nur ein Lückenfüller während der Kurzarbeit in der Pandemie. Weiterbildung muss nachhaltig auf den Strukturwandel vorbereiten und den Menschen, und zwar allen Menschen, Zukunftsperspektiven bieten. Ihr Gesetz reicht dafür leider nicht aus.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Stefan Stracke das Wort.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In Krisenzeiten wird die Zukunft neu verteilt. Das zeigt die Erfahrung, und so wird es auch in dieser Pandemie sein. Die Megatrends der Digitalisierung und Globalisierung verstärken diese Entwicklung. Dazu kommen Transformationsprozesse, beispielsweise was die CO2-Freiheit angeht oder den demografischen Wandel. Die Welt von morgen wird anders sein wie die von gestern. Das wird alle Lebensbereiche betreffen, auch die Arbeitswelt. Die Beschleunigung nimmt zu, die Veränderung nimmt zu, und das bedeutet für den Wandel in der Arbeitswelt beispielsweise ein immer breiteres Qualifikationsniveau, das entscheidend sein wird für die Zukunft in Bildung, in Ausbildung und Weiterbildung. Weiterbildung ist daher ein zentrales Handlungsfeld für Beschäftigte und Unternehmen, und deshalb engagieren sich über 85% aller Unternehmen in Deutschland in der betrieblichen Weiterbildung mit einem jährlichen Investitionsvolumen um die 34 Milliarden Euro. Denn erfolgreiche Unternehmen wissen, sie brauchen Mitarbeiter, die über ein stets aktuelles und bedarfsspezifisches Fachwissen verfügen. Nur so gelingt es, im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Und Beschäftigte wissen, dass die betriebliche Weiterbildung ein wichtiger Baustein zum persönlichen Erfolg ist und auch die Beschäftigungsfähigkeit im Unternehmen sichert. Unsere Aufgabe als Politik ist es, die Weiterbildung, die Bereitschaft zur Weiterbildung und die Beteiligung an Weiterbildung zu unterstützen. Und diese Aufgabe nehmen wir gerne an. Wir haben in den letzten Jahren deshalb mehrfach und spürbar die Angebote der Bundesagentur für Arbeit ausgebaut. Ich denke hier beispielsweise an die Lehrgangskosten, an die Zuschüsse zum Arbeitsentgelt für die Unternehmen. Ich meine auch die Höhe der Fördersätze, die wir mehrfach verändert und verbessert haben. Und wir wollen, dass Kurzarbeit nun mehr mit Qualifizierung verbunden wird.
Dafür setzen wir auch einen starken Anreiz. Wir erstatten beispielsweise für die Unternehmen den Sozialaufwand komplett, wenn sie im zweiten Halbjahr 2021 eine Weiterbildung durchführen. Und danach wird der Sozialaufwand zu 50% bis längstens Mitte 2024 erstattet, wenn während der Kurzarbeit Weiterbildung erfolgt. Und zudem schaffen wir eine transparente, pauschale und deutlich weiter gefasste Weiterbildungsförderung als heute. Wir entrümpeln die Förderkriterien und machen sie schlanker und einfach handhabbarer. Und dabei stellen wir insgesamt auch sicher, dass eine einmal bezogene Fortbildungsmaßnahme auch beendet wird und erstatten auch die Lehrgangskosten über die Zeit der Kurzarbeit hinaus für die gesamte Zeit der Teilnahme an der Weiterbildung. Der Ersatz von Sozialaufwand und der Lehrgangskosten sind ein starker Bonus. Wir hoffen, dass dieser auch entsprechend genutzt wird von den Unternehmen und von den Beschäftigten. Von entscheidender Bedeutung bleiben zwei Dinge. Erstens, die Motivation eines jeden Arbeitnehmers muss gegeben sein, in Kurzarbeit auch an Tagen des Arbeitsausfalls an Angeboten der Weiterbildung teilzunehmen. Weiterbildung lässt sich in den wenigsten Fällen erfolgreich befehlen. Unternehmen müssen die Belegschaften begeistern, ihnen klarmachen, welche Chancen für jeden Einzelnen in der Weiterqualifizierung liegen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Begeisterung. Und zweitens, wir brauchen eine intensive Beratung der Betriebe. Deshalb ist es gut, dass die Qualifizierungsberatung Pflichtaufgabe der BA ist. Und diese Beratungsangebote müssen auch noch weiter ausgebaut werden. Wir wollen, dass Weiterbildung gerade vermehrt in kleinen und mittleren Betrieben und Unternehmen stattfindet. Bislang ist das seltener der Fall im Vergleich zu den größeren. Und das wollen wir und das müssen wir ändern. Deswegen ist Beratung so wichtig, denn kleine Unternehmen verfügen seltener über entsprechende Personalexperten. Und die Ausweitung der Beratungsangebote ist daher entscheidend. Es ist gut, dass hier auch von staatlicher Seite unterstützt wird, wie beispielsweise Länder wie Bayern dies auch zeigen. Neben dieser Beratungsangeboten ist auch noch ein zweites wichtig: Kooperation. Weiterbildungsaktivitäten müssen viel stärker in Verbünden organisiert werden. Regionale Weiterbildungsverbünde sind gerade für kleine und mittlere Unternehmen extrem wichtig, um passgenaue Bedarfe zu erheben und Qualifikationsmaßnahmen zu organisieren. Begeisterung, Beratung, Kooperation sind drei zentrale Bausteine, dass Weiterbildung in den Betrieben noch besser gelingt als bisher. Dafür wollen wir weiterarbeiten.
Das Wort hat Dr. Martin Rosemann für die SPD-Fraktion.
Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit hat vom April von über 6 Millionen auf rund 2 Millionen abgenommen. Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit nicht weiter gestiegen. Das zeigt, Kurzarbeit verhindert Arbeitslosigkeit. Kurzarbeit ist die stabile Brücke über diese Krise. Und es zeigt, wenn wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten vom Recht auf Arbeit sprechen, dann liefern wir auch. Meine Damen und Herren, vor allem wegen der internationalen Dimension, der internationalen Verflechtung vieler Unternehmen besteht in vielen Branchen weiter Bedarf nach Kurzarbeit. Deshalb machen wir diese Brücke breiter, länger und noch stabiler. Mein Kollege Bernd Rützel hat es ja im Einzelnen ausgeführt. Gleichzeitig unterstützen wir Unternehmen bei Weiterbildung in Kurzarbeit. Das ist wichtig vor allem für Unternehmen im Strukturwandel, aber nicht nur, sondern auch angesichts der großen Veränderungen durch die Digitalisierung oder so wie der Minister Hubertus Heil es gesagt hat, damit die Beschäftigten von heute die Arbeit von morgen machen können. Lange Zeit hatten die Beschäftigten in vielen Unternehmen gar keine Zeit für Weiterbildung. Die Auslastung war so hoch. Deshalb müssen wir jetzt die Phase der Kurzarbeit für Weiterbildung nutzen. Und deshalb setzen wir die Anreize. Ab dem 1.7.2021 wird die vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge an die Teilnahme von Weiterbildung geknüpft. Heute, meine Damen und Herren, regeln wir das konkret. Wir wählen bewusst einen breiten Ansatz. Jede Weiterbildung, die in Kurzarbeit beginnt, die mindestens 120 Stunden umfasst, wo der Maßnahmenträger und die Maßnahme zertifiziert sind, wird berücksichtigt. Auch Fortbildungen zu Meister und Techniker werden anerkannt. Wir sorgen, meine Damen und Herren, für einen einfachen Ansatz für alle Beteiligten, denn die Unternehmen und die BA müssen das ja auch umsetzen. Deshalb schaffen wir ein eigenes und ein einfaches Förderregime für die Schulungskosten während der Kurzarbeit. Und wir schaffen Verlässlichkeit, denn wir sorgen dafür, dass die Förderung der Schulungskosten auch weiterläuft, wenn die Kurzarbeit beendet wird. Dieser Weg hat in der Anhörung am Montag große Zustimmung gefunden. Und Herr Strengmann-Kuhn, ich habe sehr wohl Ihre Kritik vernommen, dass wir damit früher anfangen müssten. Ja, gefühlt gebe ich Ihnen recht, aber ich will Ihnen auch sagen, wir müssen da Weiterbildungen am Markt haben, die so flexibel sind, dass sie sich leicht mit dem flexiblen Instrument der Kurzarbeit verbinden lassen, die gleichzeitig eine hohe Qualität aufweisen, deswegen zertifiziert sind. Das muss man erst mal hinkriegen bei den Weiterbildungsträgern und in den Unternehmen. Und deswegen ist es richtig, dass wir den Unternehmen und den Weiterbildungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit die Zeit geben, sich genau darauf einzustellen und diese Angebote an Weiterbildung in den kommenden Monaten auch zu schaffen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Große Koalition schafft mit dem heutigen Gesetz, mit dem Änderungsantrag aus dem Ausschuss zugleich die Voraussetzung dafür, dass wir kollektive Beschäftigungssicherungsvereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten attraktiver machen. Wir stellen sicher, dass solche kollektiven Beschäftigungssicherungsvereinbarungen, die ja häufig mit einer geringeren Arbeitszeit und einem geringeren Entgelt verbunden sind, dass die sich nicht negativ für die Höhe des Arbeitslosengeldes bei den Beschäftigten auswirken. Das ist ein wichtiges Kriseninstrument in dieser Pandemie. Mit all dem, meine Damen und Herren, sorgen wir dafür, dass wir gut durch die Krise und gut,
achten Sie bitte auf die
Zeit. Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin, dass wir gut durch die Krise und gut aus der Krise herauskommen, mit dem Sozialstaat als Partner an der Seite der Beschäftigten. Ich will schließen mit einem Dank an die Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten.
Das Wort hat Dr. Christoph Ploss für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wie überstehen wir den harten Corona-Winter? Ist unser Job in Zukunft oder in den nächsten Monaten noch sicher? Kann ich in den nächsten Jahren noch meine Familie ernähren? Das sind viele Fragen, die sich die Menschen im Moment in unserem Land stellen. Und jeder von uns, der in seinem Wahlkreis aktiv unterwegs ist und sich mit den Menschen dort austauscht, der wird häufig auf eine gewisse Hoffnungslosigkeit im Moment treffen, auf Verzweiflung und genau diese Fragen hören. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Politik in diesen Zeiten starke Signale setzt, dass sie in diesen Zeiten Maßnahmen einleitet, um die Jobs zu sichern und um Perspektiven zu schaffen. Und das machen wir mit dem Kurzarbeitergeld, das machen wir mit den auch eben erwähnten Beschäftigungs- und Fortbildungsmaßnahmen, aber das machen wir auch, indem wir in dieser Krise einen Schwerpunkt in Investitionen in die Infrastruktur setzen. Das sind Maßnahmen, um Antworten auf diese Fragen zu geben, meine Damen und Herren. Und jetzt hat die AfD mit ihrem Antrag gesagt, ja, das macht die Regierung, das machen CDU, CSU gar nicht so schlecht. Und wenn man sich ins europäische Ausland schaut, dann sieht man ja auch, dass wir in Deutschland sehr, sehr gut im Vergleich durch die Corona-Krise kommen. Und Sie sagen jetzt, das Kurzarbeitergeld, das ist ja durchaus richtig, aber wäre es nicht sinnvoll, wenn wir sagen, wir investieren nur ins Kurzarbeitergeld und nicht mehr in Europa? Sie stellen hier die Frage, wollen wir in Deutschland investieren oder wollen wir in Europa investieren? Und diese Frage, meine Damen und Herren, das ist doch die absolut falsche Frage in diesen Zeiten. Die Frage muss lauten, wie können wir sowohl Deutschland als auch Europa stärken? Das ist die entscheidende Frage. Und ich halte deswegen Ihren Ansatz auch für brandgefährlich, weil er nämlich eine Axt an ein Fundament legt, was nicht nur uns in Europa, sondern auch uns in Deutschland mittlerweile seit Jahrzehnten stark macht. Die europäische Einigung hat uns Frieden gebracht, Demokratie, Wohlstand, soziale Marktwirtschaft. Sie hat uns die Etablierung von Menschenrechten gebracht. Und deswegen müssen wir in Europa auch gerade in dieser Corona-Pandemie investieren.
Kollege Ploss, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Sicher?
Sehr gerne. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Kollege. Ist Ihnen bewusst, dass man Geld nur einmal ausgeben kann, dass wir unser Geld nur einmal ausgeben können, entweder zur Stärkung der deutschen Wirtschaft oder um es an die EU zu geben in andere Länder? Das heißt, dass wir dieses Geld nicht beliebig oft zur Verfügung haben, sondern nur ein einziges Mal und da weise entscheiden müssen, wofür wir dieses Geld einsetzen.
Herr Kollege, wenn Sie sich einmal Zahlen anschauen, wohin gehen die Exporte Deutschlands? Dann werden Sie feststellen, über 60% der deutschen Exporte gehen in die Europäische Union. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen Europa stärken, wir wollen auch in europäische Infrastruktur investieren, dann ist das nicht nur eine Stärkung und ein Zeichen der Solidarität mit unseren europäischen Partnern, sondern dann investieren wir da auch in Deutschland und tun das Beste für Deutschland. Und deswegen muss ich eines sagen, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass Sie immer wieder diese Frage stellen, wollen wir das nur deutsch oder nur national betrachten oder nur europäisch? Wir müssen beides zusammenführen, und das wird auch der Ansatz der CDU-CSU-Fraktion in den nächsten Monaten sein. Und da kommen wir auch schon zu den nächsten Themen, nämlich wie können wir Arbeitsplätze in Europa sichern. Wir haben darüber hinaus weitere Fragen, wie können wir die Klimaschutzziele erreichen. Wir haben in dem Zusammenhang auch die Frage, was können wir tun, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Und die Antwort auf all diese Fragen, die lautet, dass wir in die europäische Infrastruktur investieren, dass wir auch in neue Technologien investieren und dass wir Klimaschutz mit einer vernünftigen Wirtschaftspolitik verbinden. Häufig fällt in diesen Tagen der Satz, die Krise ist auch eine Chance. Und zugegebenermaßen, der Satz ist natürlich etwas abgedroschen und vielleicht auch zu einer Phrase verkommen. Aber dieser Satz ist genauso wahr in diesen Tagen. Denn die Krise bietet natürlich auch eine Chance, zum Beispiel eine Wasserstoffinfrastruktur nicht nur in Deutschland zu errichten, sondern in Europa. Sie bietet die Chance, dass wir in Deutschland ein weltweit führender Standort werden für klimaneutrale Kraftstoffe, um die Mobilität klimafreundlich zu machen, um Fliegen nicht zu verbieten, sondern um Fliegen klimaneutral zu machen. Das sind doch die Ansätze, die wir jetzt gerade in dieser Krise forcieren müssen. Und das wird nicht gelingen, wenn wir das Ganze nur auf Deutschland bezogen betrachten, oder gehen Sie davon aus, dass ein LKW, der Pasta, Toilettenpapier oder welche Güter auch immer von Italien nach Deutschland bringt, dass wir da kein Wasserstofftankstellennetz bräuchten, was Italien, was Österreich, was Deutschland mit einbezieht, sondern dass wir ein Wasserstofftankstellennetz nur auf Deutschland bezogen bauen können. Das glaubt doch keiner. Und deswegen müssen wir gerade in diesen Tagen, wo wir eine funktionierende Logistik brauchen, wo wir darauf angewiesen sind, dass auch in anderen europäischen Ländern die Logistik funktioniert, diese Fragen europäisch betrachten. Meine Damen und Herren, wir werden deswegen unterschiedliche Maßnahmen auch in den nächsten Monaten weiter forcieren. Das Kurzarbeitergeld Fortbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen, damit es nach der Corona-Pandemie schnell wieder aufwärts geht. Und wir werden vor allem auch einen Schwerpunkt in Investitionen in die deutsche, aber auch europäische Infrastruktur legen. Und dafür darf ich Sie ganz herzlich um Unterstützung bitten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Beschäftigungssicherung infolge der Covid-19-Pandemie. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 24.481 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf den Drucksachen 23.480 und 24.219 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Die Fraktionen der AfD, der FDP, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Danke. Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Enthaltung der Oppositionsfraktionen angenommen. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales auf Drucksache 24.481 fort. Tagesordnungspunkt 24b. Unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 23.169 mit dem Titel Neben der Sonderregelung für Kurzarbeit auch Sonderregelung für Arbeitslosengeld I verlängern und ein Weiterbildungsgeld einführen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktion, die AfD-Fraktion und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 24c. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Finanzierung des Kurzarbeitergeldes durch Kürzung des deutschen Anteils am EU-Haushalt. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 24.480 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 23.724 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der FDP-Fraktion, der Linken und Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen.